eigentlich den Ausführungen meiner Kollegin wenig hinzuzufügen. Ich wollte es nur noch mal etwas abstrakter hier darstellen, vielleicht den Maßregelvollzug in Deutschland. In Deutschland findet, wie Professor Nahr schon auch sehr eindrücklich geschildert hat, an diesem Schrebergartenfall keine Differenzierung zwischen dem juristischen Krankheitsbegriff und dem medizinischen Krankheitsbegriff statt. Das bedeutet konkret, dass der erkennende Richter in Strafsachen vorbehaltlos medizinische, psychiatrische Diagnosen übernimmt, ohne sie selbst nochmal zu überdenken und auf eine gewisse Plausibilität hier noch zu überprüfen. Im Gegenteil, das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Was den Maßregelvollzug ansonsten betrifft, sollte man mit einem Vorurteil noch aufräumen. Es sind in aller Regel nicht irgendwelche Sexualdelikte, die da verurteilt worden sind, sondern es sind in der Hauptsache Eigentumsdelikte, Betrug, Diebstahl, Raub, eventuell auch mal natürlich, das ist ganz klar, Körperverletzungsdelikte und Brandstiftung, oft auch fahrlässige Brandstiftung, also selbst Fälle, wo gar keine Vorsatztaten an sich vorhanden sind, sondern der Tatverlauf bzw. der Erfolg der Tat überhaupt dem Täter ein Stück weit entglitten ist. Das heißt, was auch am ganz normalen Täter passieren könnte, der bestimmt nicht irgendwie in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist, das wird hier letztlich durch den Maßregelvollzug dem Straftäter zu Ungunsten ausgelegt. Der Fall Theuermeister ist allgemein bekannt, denke ich mal, und ist hier wieder mal plastisch zu nennen. Die Frau Theuermeister, die im Landesverband der Psychiatrieerfahrenen hier in Berlin ist, hatte Teekerzen brennen lassen, die mit einem Aluboden versehen sind, und hat die Wohnung verlassen. Und als sie wiederkam, war die Wohnung angebrannt zum Teil. Sie ist deswegen im Maßregelvollzug, und das schon eine geraume Zeit, weit über 2 Jahre. Und das Ende der Unterbringung ist immer noch nicht abzusehen, weil sie sich eben nicht krankheitseinsichtig, wie man so schön sagt, zeigt. Eine Unterbringung hat ihre Grundlage in § 63 Strafgesetzbuch, findet in Deutschland dann statt, wenn bei einem potenziellen oder tatsächlichen Straftäter die Diagnose einer psychischen Erkrankung gestellt wird und in Zusammenhang mit der vorgeworfenen Straftat weiterhin von einem Psychiater festgestellt wird, dass der Beschuldigte aufgrund der Erkrankung nicht in der Lage sein soll, das Unrecht seiner Tat einzusehen. Folge ist, der Täter kann nicht bestraft werden. Das ist geregelt in den Paragraphen 20 und 21 Strafgesetzbuch. Grundlage der Feststellung der psychischen Erkrankung ist dabei stets ein psychiatrisches Gutachten, das im Vorfeld der entstehenden Gerichtsverhandlung eingeholt wird, auch erzwungen wird. Es finden hierbei sehr häufig gar keine Belehrungen über eine gewisse Schweigemöglichkeit statt, wie das im normalen Strafprozess der Fall ist bei polizeilichen Ermittlungen. Da gebietet 136a Strafprozessordnung ganz klar und eindeutig, der ermittelnde Polizeibeamte muss zuvor belehren über ein gewisses Schweigerecht. Tut er das nicht, unterliegt die ganze Aussage im späteren Verwertungsverbot. Das heißt, darf nicht in die Hauptverhandlung eingeführt werden. Anders so der Bundesgerichtshof bedauerlicherweise in einer erstrittenen Entscheidung. Bei psychisch kranken Straftätern oder vermeintlich psychisch kranken Straftätern, da findet eine solche Differenzierung nicht mehr statt. Der Gutachter darf vorbehaltlos ermitteln, darf zum Sachverhalt ermitteln und darf dies auch in die mündliche Hauptverhandlung dann einführen. Kommt das Ergebnis, das ist der zweite Schritt, kommt das Gericht dann zu dem Ergebnis, dass neben der an sich Straflosigkeit des Täters eine besondere Gefährlichkeit des Straftäters vorliegt, wird die unbefristete Unterbringung nach § 63 in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung angeordnet. Grundlage ist da wiederum Sachverständigengutachten, ergänzt in der mündlichen Hauptverhandlung der Sachverständige oder auch der Gutachter, vielleicht um das neutraler zu formulieren. Der wird sich im Wesentlichen an dem Täterverhalten in der Gerichtsverhandlung orientieren, um dann zu dem Ergebnis zu kommen. Zum einen zu der Frage, ist die besondere Gefährlichkeit bei dem Täter gegeben? Wird er solche Straftaten in Zukunft wieder begehen oder wird er sie nicht begehen? Diese Frage zum einen. Und zum anderen, kann man die Strafe eventuell, beziehungsweise die geschlossene Unterbringung, ist es ja eigentlich keine Strafe, zur Bewährung aussetzen. Bei der Beurteilung der Gefährlichkeit des Straftäters für die Allgemeinheit und der Begehung künftiger Straftaten misst der medizinische Sachverständige dabei nur allzu oft Die besondere Gefährlichkeit misst der medizinische Sachverständige allzu oft nur an der sogenannten Krankheitseinsicht des Beschuldigten. Ist er bereit, Neuroleptika zu nehmen, das ist Kriterium auch in ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eigentlich, dann kann man in der Regel von der Unterbringung absehen oder eventuell zumindest die Unterbringung zur Bewährung aussetzen. Zeigt er sich irgendwie in irgendeiner Form nicht krankheitseinsichtig, behandlungsbereit, wie man auch so schön weiter sagt, dann wird er in aller Regel zwangsweise untergebracht. Wenn es vorübergehend eben unter gewissen Auflagen der Maßregelvollzug zur Bewährung ausgesetzt wird, dann wird das sehr streng überprüft, meistens durch Anordnung einer Betreuung und Beigabe einer Bewährungshilfe. In dem Fall, wie gesagt, jede Opposition gegen, wenn ein Straftäter irgendwie sagen würde, er sei ja gar nicht psychisch krank oder der Gutachter hat Unrecht, allein die Aussage, insbesondere kombiniert mit einer gewissen Verweigerungshaltung, auch noch die verordneten Medikamente dann einzunehmen, die unter Umständen sehr stark beeinträchtigend sein können, reichen aus, die Bewährung zu widerrufen und in Zukunft den Maßregelvollzug anzuordnen. Maßregelvollzug ist in der Praxis ein ganzes Stück weit rechtsfreier Raum. Es findet nur einmal jährlich, wenn überhaupt, das kann auch mal sein, dass die auch mal eine ganze Zeit lang noch weiter ausfällt, aber gut, nach dem Gesetz zumindest, findet einmal jährlich eine Begutachtung gemäß § 67 klein e Strafgesetzbuch statt. Diese Begutachtung bedeutet, es kommt ein Richter, der den untergebrachten Betroffenen anhört. Und zuvor wird auch eine ärztliche Stellungnahme der Behandler eingeholt. Diese Behandler stellen dann eine sogenannte Sozialprognose, also ob eine Möglichkeit besteht, dass ein anderweitiger Wohnsitz genommen werden kann überhaupt. Ist das schon mal nicht gegeben, sieht es schon mal ganz schlecht aus. Sie erstellen eine Behandlungsprognose, das heißt, fügt sich der Patient den Weisungen der Ärzte oder fügt er sich nicht? Fügt er sich, dann kann immer noch dem Patienten passieren, dass es nur eine scheinbare Kooperation ist, die noch im Laufe der Jahre dann mal genauer überprüft werden könnte, ob es nur eine Scheinanpassung ist oder ob es eine tatsächliche Anpassung ist. Dann wird weiterhin auch seitens der Behandler, nicht seitens der Gerichte, das muss man sich wirklich vorstellen, die Legalprognose gestellt. Das heißt, die Ärzte beurteilen eigentlich entgegen den gesetzlichen Vorschriften, ob der Straftäter in Zukunft auch noch weiterhin solche Straftaten begehen wird oder ob es nicht begehen wird. Auf Grundlage dieses erneuten Gutachtens, diesmal der Behandler, das sieht ungefähr so aus, das sind so 7 bis 10 Seiten, die Behandler dann im Laufe der Zeit zusammenschreiben über das Patientenverhalten, kommen sie zu dem einen oder anderen Ergebnis, eben die Ärzte, und danach richten sich die Richter völlig, sie schließen sich vorbehaltlos solchen ärztlichen Stellungnahmen an. Es ist dann noch angesprochen, dass es natürlich in gewisser Weise die Möglichkeit gibt, ein unabhängiges Sachverständigengutachten einzuholen. Da ist es allerdings in der Praxis so, dass diese Gutachter sich alle sehr gut untereinander kennen und der Spruch, keine Krähe hackt der anderen ein Auge aus, natürlich voll zutreffend ist. Also es gibt kaum irgendeinen medizinischen Sachverständigen, der sich nicht vorbehaltlos diesen Diagnosen anschließt. Ich betreue vor allem das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch und da ist ein Herr Dr. Schramm, ständiger Sachverständiger der Strafvollstreckungskammer, also der 7. Kammer des Landgerichtes Heidelberg. Und Herr Dr. Schramm ist in keinem mir bekannten Fall jemals zu dem Ergebnis gekommen, dass man einen angeblich psychisch kranken Straftäter in irgendeiner Weise wieder in die Freiheit entlassen könnte. Erst recht nicht dann, wenn die Behandler im Vorfeld zu dem Ergebnis gelangt sind in ihrer Stellungnahme. Herr Dr. Schramm war auch längere Zeit im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden tätig gewesen, hat dort auch Teile seiner Ausbildung absolviert und vor dem Hintergrund nimmt das natürlich auch nicht Wunder, denn der Leiter der Forensik war damals auch schon sein Chef gewesen. Gut, das ist die jährliche Überprüfung. Maßregelvollzug ist unbegrenzt, zeitlich völlig unbegrenzt. Und vor dem Hintergrund nimmt das natürlich überhaupt nicht Wunder, dass die Psychiatrie zwar insgesamt, aber insbesondere auch die forensische Psychiatrie an sich ein rechtsfreier Raum ist. Sozialarbeiter, Ärzte und Pflegekräfte stellen eigene Regeln auf. Und die so erarbeiteten und aufgestellten Regeln sind für die Patienten verbindlich. Jeglicher Regelverstoß, sei er auch noch so gering, wird unnachgiebig geahndet. Das ist die Form, mit der die Straftäter dann auf das zukünftige Leben vorbereitet werden. Um ein Beispiel zu nennen, ich habe einen Mandanten, der an der Arbeitstherapie teilnimmt und für einen Stundenlohn von ca. 1 Mark die Stunde Kugelschreiber zusammenbaut. Vor ungefähr halben Jahr hat er einen dieser Kugelschreiber mal eingesteckt. Das passiert mir also alltäglich, muss ich sagen. Gut, er hat den Kugelschreiber dann mitgenommen, hat sich nicht getraut, den Kugelschreiber dann natürlich wieder zurückzugeben, weil man ihm das schon zum Vorwurf gemacht hätte. Und die ärztliche Stellungnahme, die diesjährige, die zur Frage der Fortdauer der Unterbringung eingeholt worden ist, stützt die Befürwortung nicht zuletzt auf den Umstand eben, dass der Patient nicht so ganz mit der Wahrheit umgehen könnte und einen Kugelschreiber sich gestohlen hätte. Und wenn so die Argumentation der Ärzte da, der Patient nicht mal in der Lage ist, sich einfachsten Regeln anzupassen, dann kann er in, im freien Leben sich erst recht nicht solchen Regeln anpassen. Und das ist dann natürlich völlig klar, dass er ein Jahr länger im Maßregelvollzug bleiben muss. Die siebte Kammer.
Mr. Sattelecker,
diese Beispiele, nein, das war das Einzige. Sie sind gleich fertig? Gut. Entschuldigen Sie die Störung. Nur noch 2 Minuten, bitte. Ich werde Sie daran halten.
Gericht Heidelberg, die Strafvollstreckungskammer hat sich diesen Ausführungen vorbehaltlos angeschlossen, hat sich die Argumentation der Behandler und Ärzte zu eigen gemacht und die Fortdauer der Unterbringung angeordnet. Das Strafvollstreckungsgesetz, eigentlich die Grundlage der Strafvollstreckung bei Straftätern, findet nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt mal Anwendung auch im Maßregelvollzug. Baden-Württemberg hat im Gegensatz zu Schleswig-Holstein noch nicht mal ein eigenes Maßregelvollzugsgesetz. Also haben wir einen völlig rechtsfreien Raum an sich in Baden-Württemberg, der natürlich ausgefüllt wird durch Vorgaben eben von Sozialarbeitern insbesondere auch, dem muss ich voll zustimmen, Ärzten und auch Pflegepersonal. Die Folge und Konsequenz, dass die Grundsätze für den Strafvollzug nur begrenzt gelten, ist beispielsweise, dass keiner der Patienten des Maßregelvollzuges irgendein Radiogerät, ein Fernsehgerät oder sonst irgendwas besitzen darf auf den Zimmern. Das, was im Strafvollzug wegen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine Selbstverständlichkeit inzwischen ist, gilt im Maßregelvollzug überhaupt nicht und wird begründet, dass der Patient, der zu lange fernsieht, eventuell einer Therapie nicht so zugänglich wäre wie eben ein Patient, der sich in seiner Zelle voll auf die Therapie konzentrieren kann. Gravierendere Eingriffe sind dann schon die Isolation des Patienten. Es kommt durchaus mal vor, dass ein Maßregelvollzugspatient für die Dauer eines ganzen Jahres von seinen übrigen Mitpatienten isoliert wird zum Zwecke der besseren Zugänglichkeit und zur Verbesserung. Moment, ich kann hier mal wörtlich zitieren. Zu Beginn des Berichtszeitraumes war Herr H. soeben aufgrund seines überdauernden malignen, das verwendet man normalerweise, glaube ich, bei einer Krebsdiagnose, Sozialverhaltens, längerfristig von der Patientengemeinschaft abgesondert worden. Wir berichteten hierüber in unserer Stellungnahme vom 20.04.2000. Inzwischen haben wir gut ein Jahr später und der Mann ist immer noch in der Isolierung abgesondert. Was man damals gemacht hat aus Sicherheitsgründen in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Antiterrorgesetze, ist im Maßregelvollzug gang und gäbe. Patienten können abgesondert werden, ohne dass irgendwie Gerichte oder auch die Gesetzgebung hieran irgendwie Anstoß nimmt.
Mr. Haschenberger, you will...
Herr Haschenberger, es wird Ihnen vielleicht nicht gefallen, wenn ich etwas so Kleinliches sage, aber die 2 Minuten sind leider um. Ich wollte nur eine Sache wiederholen und vielleicht um etwas Information bitten. Vielleicht hat es mit meinen mangelnden Kenntnissen der Strafrechtssysteme außerhalb der Vereinigten Staaten zu tun, aber bei uns haben wir ständig mit dem Problem nicht der Zuschuldung, sondern der Entschuldung. Wir haben heutzutage wenig dazu gehört. Die Frage ist, stimmt es, dass es keine Probleme gibt außerhalb der Vereinigten Staaten mit dieser Angelegenheit der psychiatrischen Entschuldung? Haben wir es deswegen nicht gehört? Können Sie Ihre Frage vielleicht auch stellen? Ich glaube, das hat damit zu tun. Ja, ich möchte fragen, wer normalerweise dieses Verfahren, dieses psychiatrische Verfahren in Gang setzt. Ist es oft zum Beispiel der Angeklagte, was Sie gesagt haben? Oder vielleicht der Richter bzw. die Richterin oder jemand anders? Und wenn das der Angeklagte ist, dann muss man darüber reden. Inwieweit kann man entschuldigt werden?
Nicht der Angeklagte selbst.
Are you asking if they made a defendant insanity defense or something?
Im Sinne davon, dass man vielleicht sich als weniger schuldhaft macht durch diese Behauptung. Wenn man diese Geschichten hört, dann geht es meistens um Entschuldungen. Denn statt den Angeklagten für eine bestimmte Zeit ins Gefängnis zu schicken, werden sie so behandelt. Wir haben fast nichts von Zwangseinweisungen gehört, zum Beispiel durch Ehepartner, die Angst haben, dass ihre Ehepartner sich umbringen werden. Ich glaube, in solchen Fällen, ich habe das immer wieder gehört in den Vereinigten Staaten, wenn man fragt, cui bono fragt, dann heißt es, dass der Angeklagte durch eine psychiatrische Begründung seines Verhaltens Vorteile zieht. Wer hat Reagan geschossen? Ja, wie hieß er? Er hat das auch gemacht, ne? Er erklärt sich selber für wahnsinnig. Hinckley ist ein solcher abweichender Fall. Nein, gar nicht. Was ich sagen will, das sind Beispiele. Ich will nicht behaupten, dass es keine Beispiele der Entschuldung gibt, aber wir hören immer wieder von Fällen in den Vereinigten Staaten, wo die Angeklagten versuchen, sich auf psychiatrische Probleme zu berufen. Und sie haben Vorteile. Ne, eigentlich nicht zu ihren Vorteilen, aber sie werden dazu geführt, das zu glauben. Aber solche Fälle gibt es auch. Ich kann Ihnen Exemplare schicken. Nein, das möchte ich hier klarstellen. Ich möchte nicht, dass das unklar ist. Ich verstehe, dass die Psychiatrie eine Rolle spielt bei der Entschuldung eines Angeklagten. Es gibt in der Schweiz einen sehr bekannten Fall, wo der Mann beide Eltern umgebracht hat und er wurde dann entlassen, weil er sowas angegeben hat. Offiziell 0,25% der Strafverfahren in den Vereinigten Staaten werden durch psychiatrische Begründungen beendet. Das bedeutet, dass der Angeklagte normalerweise minimale Gefängnisstrafe absitzen muss, aber wenn man das umsetzt in absolute Zahlen, sind es mehr, als es vielleicht sein sollten. Ich glaube, dass diese psychiatrischen Begründungen oft gegeben werden, zum Beispiel auch davon ausgehen, dass Menschen, die Alkohol trinken, wahrscheinlich besser dran sind als Menschen, die nicht trinken, weil sie in Programme gestellt werden, wo sie Entzugsprogramme genießen. Kennen Sie den Fall von Dan Wright? Herr Dr. Watts, ich glaube, Sie haben begehen hier einen Fehler. Die Statistik stimmt. Ein Viertel von 1% hat damit Erfolg. Aber diese Bemerkung, dass sie normalerweise kürzere Gefängnisstrafen absitzen, nicht, stimmt nicht. Normalerweise sitzen sie sehr lange Zeiten ab. Und je ernsthafter die Verbrechen, also die angeblichen Verbrechen gewesen sind, desto länger sind die Gefängnisstrafen. Hinckley weicht aus verschiedenen Gründen ab, aber nicht, was die Gefängnisstrafe betrifft. Sie gingen davon aus, dass er etwas Ernsthaftes getan hat und er wird Probleme haben, rauszukommen. Ich möchte Sie nicht unbedingt empirisch hinterfragen, aber ich glaube, Sie haben nicht recht, wenn Sie behaupten, dass Hinckley insofern nicht abweicht, als sie diese Gefängnisstrafe bekommen hat. Denn er hat lange Zeit im Krankenhaus. Kann man etwas erklären zu Herr Hinckley? Wer ist denn das? Er hat versucht, den Präsidenten Reagan umgebracht und leider hat er hat James Brady auch geschossen und gleichzeitig auf einen Sicherheitsdienstbeamten, dessen Namen mir Name mir jetzt entfällt. Und Hinckley, weil sehr viele Leute erkannt haben, dass die Psychiater empfehlen wollten, dass er entlassen werden sollte, wurde dann trotzdem nicht entlassen, weil es sehr viele Proteste gab. Ich will nicht sagen, dass diese Gewalt nicht stattfindet. Ich will nur behaupten, dass eine wichtige Komponente bei der Kritik der Psychiatrie in diesem Entschuldungsfaktor besteht. Aber es scheint nicht mehr so richtig zu greifen. Ich glaube, das, was Sie beschrieben haben, ich habe 7 Jahre lang Folter untersucht unter verschiedenen politischen Regimen. Und in Uruguay hatten sie Psychologen aus den Vereinigten Staaten eingeführt, um Menschen in den Wahnsinn zu treiben, die in den Gefängnissen waren. Das wurde als erklärtes Ziel formuliert, die Leute in den Wahnsinn zu treiben. Sie haben alles Mögliche Kluges gemacht. Zum Beispiel, es wurde zum Verbrechen deklariert, Bilder zu malen, oder die Leute haben sich zu langsam bewegt oder was weiß ich. Aber diese Regimes, die Sie beschreibt haben, diese Maßregelvollzug, ich glaube, das ist eine Verbesserung im Vergleich zu allem, was Sie in Uruguay je gemacht haben. Und nicht nur kurzfristig unter dem Diktator, sondern in einem demokratischen System. Das heißt, ich glaube, dass die Psychiatrie, wenn man je versucht hat, mit der Psychiatrie zu schwindeln, haben sie ganz neue Methoden, um das zu regeln. Denn es geht heutzutage vor den Gerichten immer nur um das Abkaufen von bestimmten Vorrechten. Sie glauben, sie kommen besser weg, wenn sie behaupten, besoffen gewesen zu sein. Aber jetzt werden sie nicht mehr für das Verbrechen bestraft. Sie befinden sich in einem Art existenziellen Zustand des Wahnsinns und daraus entkommt man nie. Keiner kommt da weg. Wenn Sie sagen, da kommt keiner raus aus dem Maßregelvollzug, es ist ein perfektes System und Sie haben eine absolute Macht.
Ja, darf ich noch eines dazu sagen? Diese Strafverleitung.
Dann werden. Es ist nicht so, dass da keiner rauskommt. Ab und zu kommt schon mal jemand raus. Das große Problem liegt aber darin, dass niemand eine Perspektive hat. Er weiß nicht, ob er überhaupt rauskommt und er weiß nicht, wann er rauskommt. Und er weiß nicht, in welchen Etappen. Er kann keine Lebensplanung machen und das ist das Grausame auch an diesem System. Aber es kommt schon gelegentlich mal jemand raus. Ja.
Er always made Nuthouse.
Dr. Watz.
Dr. Watz. Urteil, nach Urteil wird durch ein psychiatrisches Gutachten erleichtert. Es wird versprochen, dass man Rehabilitationsprogramme besucht. Es ist ziemlich empörend. Ja. Es ist in Ordnung, die Psychiatrie feindselig zu behandeln. Aber Sie müssen auch mal einen Schritt zurücktreten. Es ist alles nicht so einfach, wie Sie das hier darstellen. Ich möchte jetzt hier kein Duell mit Statistiken führen, obwohl ich Sie später sicherlich noch mal anfechten werde. Der oberste Gerichtshof hat das Bedürfnis gesehen, dass gegen Ende eines einer Gefängnisstrafe, also diese Höchstdauer, die jemand in einer psychiatrischen Einrichtung verbringen kann, da wurde gesagt, dass man über das Strafmaß hinaus einen Insassen in der psychiatrischen Verwahrung halten kann. Das ist nicht notwendigerweise eine klare Entscheidung in einer Welt, wo es sehr viele mildernde Umstände gibt. Das ist ein Verfahren, um den Insassen dann über die Verbüßung des Strafmaßes hinaus in der geschlossenen Einrichtung zu halten. Jemand, der lebenslang im Gefängnis sitzt, das ist bei uns etwa 20 Jahre, mit mit Hilfe vom psychiatrischen Gutachten kann der dann über lange Zeit noch im geschlossenen Vollzug aufbewahrt werden. Denn das ist, was Sie hier sagen, was Frau Peter auch gesagt hat. Im späten 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert die klassischen liberalen Autoren, Lord Acton oder früher noch andere Schriftsteller, sie haben hervorgehoben, dass das Wichtigste im angelsächsischen Strafrecht das ist, dass es eine Art Handel ist, um die Zeit abzusitzen, ja, die Zeit zu dienen, wie man im Englischen sagt. Man kann sie, die Insassen, aber nicht einen Tag länger drin behalten. Ja, sie haben hier die klassische Aufklärungsposition. Man wird für seine Taten bestraft. Nicht für die Persönlichkeit, nicht für den Status der Persönlichkeit, sondern, wir haben im Englischen dieses Wort, diese Kapriziosität. Oft wurde gesagt, das Wesen des Despotismus ist nicht Tyrannei, sondern Kapriziosität, also Willkürlichkeit. Da möchte ich noch hinzufügen, wenn man bedenkt, diese Argumente, die hinsichtlich der Macht der Psychiatrie vorgebracht werden, die sind nicht unvereinbar mit dem, was man sagt, dass die Psychiatrie auch eine Entschuldungsfunktion hat. Frau Peters, wollen Sie da noch etwas hinzufügen?
Zu dieser Frage der Dauer der Unterbringung wollte ich Ihnen eigentlich gerne noch einfach nochmal Fakten auf den Tisch legen. Wieder aus Neustadt, Ostseezentrum für seelische Gesundheit, wobei ich vorausschicke, dass bei uns Mord im Regelfall mit 15 Jahren abgetan ist. Wobei ich dann noch die Information geben möchte, dass ein Lars Christiansen, Sie wissen, das ist derjenige, der in Mölln das Haus angesteckt hat, in dem eine türkische Familie wohnte, dass dieser Lars Christiansen eine Jugendstrafe bekommen hatte für Mord für 10 Jahre und dann nach 7,5 Jahren wurde ihm die Strafe zur Bewährung ausgesetzt und dann wurde er ins Ostseezentrum für seelische Gesundheit als Bewährungsauflage gebracht in die normale Neurologie und die hatten ihn dort nach einem halben Jahr ungefähr geheilt. Und dann war der Mann nach insgesamt 8 Jahren frei. Und im Maßregelvollzug sitzt ein Herr Sabasch, mein Patient, 30 Jahre, ein Bruno sitzt 20 Jahre, ein Ralf sitzt 20 Jahre, ein Benno sitzt 26 Jahre, ein Jochen 18 Jahre, ein Ram sitzt 16 Jahre, ein Dieter sitzt 20 Jahre, ein Michael 22 Jahre, ein Jörn 14 Jahre, ein Wolfgang 22 Jahre und ein Edem 16 Jahre im geschlossenen Vollzug wegen Taten, ich weiß es nun von Sabasch, 1,5 Jahre bekommen hätten. Und es gibt Leute da, die sind als halbe Kinder dahin gekommen. Jemand mit 15, 16 Jahren sind sie dorthin gekommen, heute 24 Jahre alt, 7 Jahre ist jemand schon da, ein Alexander. Der Christian ist jetzt 32 Jahre alt und er war gerade 16, als er vor 16 Jahren dorthin kam. Und ein J, ich weiß nicht, der hat auch als 16-Jähriger diese Unterbringung bekommen und ist inzwischen 9 Jahre da. So sieht das aus mit den Lebensperspektiven derer, die im Maßregelvollzug untergebracht werden.
Thank you.
Vielen Dank. Bitte.